Ja, hallo alle zusammen zur zweiten Übung im Software- und Internet-Economics. Die letzten beiden Übungen mussten leider krankheitsbedingt ausfallen. An der Stelle nochmal Entschuldigung. Und ja, heute wollen wir ein bisschen auf näher auf Preisbildung, Preisdifferenzierung, generell ja, Preisstrategien eingehen. Und wir wollen jetzt aber nicht irgendwie die Folien nochmal alles inhaltlich durchkauen, sondern diesmal haben wir uns gedacht, dass wir das Ganze einfach mal anhand von einer kleinen Fallstudie gemeinsam erarbeiten, damit man das auch nochmal ein bisschen in, ja, in den Praxiskontext vielleicht einbringen kann, auch nochmal die eigenen Ideen und das eigene Verständnis ein bisschen vertiefen kann. Ich habe dafür jetzt hier eine Fallstudie mitgebracht. Ich habe die für alle ausgedruckt. Da geht es um die Bepreisung eines PC-Betriebssystems. Und ich würde euch jetzt einfach bitten, in kleinen Gruppen, vielleicht mit zwei oder drei Leuten, das denke ich, sollte ja so weit hinkommen, ja, die Fallstudie euch erstmal durchzulesen. Vielleicht könnt ihr euch dann schon mal Notizen machen und auf der Rückseite findet ihr dann sieben Aufgaben, wo ihr dann halt eigentlich den Geschäftsführer dieses Softwareherstellers so ein bisschen beraten sollt. Genau, also es ging jetzt auch bei der Lösung der zweiten Aufgabe nicht darum, unbedingt genau, dass ihr jetzt einen richtigen Wert sagt und sagt, wie der Preis wirklich ja, lauten soll, sondern du bist ja schon darauf eingegangen. Also einmal hattet ihr ja ganz am Anfang jetzt erwähnt, so eine Kostenorientierung findet ihr an sich eigentlich nicht schlecht. Wenn ihr jetzt aber an die Eigenschaften von so digitalen Gütern denkt, und was war denn unser Argument in der Vorlesung zum Beispiel, warum wir weniger in so die Preissetzung kostenorientiert machen sollten? Genau. Einfach die Eigenschaften von digitalen Gütern. Klar, man könnte es kostenorientiert machen und man muss natürlich zusehen, dass man alle Kosten wieder reinholt. Aber dadurch, dass die Vervielfältigung einfach mit, ich sag mal, mit nahezu keinen Kosten verbunden ist, macht eine kostenorientierte Preissetzung weniger Sinn. Und wie du dann auch korrekt gesagt hattest, müsste man so ein bisschen mehr in die nachfrageorientierte Preissetzung gehen, was ja eigentlich auch schon so ein bisschen die Lösung von Aufgabe 1, bei der wir darüber geredet hatten, dass man eigentlich keine Einheitspreise, sondern eine Preisdifferenzierung vornehmen sollte, um halt die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften abzuschöpfen, beziehungsweise die Konsumentenrente. Und hättet ihr eine Idee, also was ist denn das Problem, wenn man sagt, okay, wir wollen eine nachfrageorientierte Preissetzung machen? Da stehen wir dann erstmal vor einem großen, also ein Problem. Genau, was ist die Nachfrage? Also wir müssten ja irgendwie erstmal herausfinden, wie sehen denn eigentlich die Zahlungsbereitschaften aus und was haben wir für unterschiedliche Kundengruppen zum Beispiel auch? Genau. Und bei den Zahlungsbereitschaften müssten wir dann natürlich auf die unterschiedlichen Komponenten unseres Betriebssystems eingehen und dann halt mal gucken, ob es zum Beispiel für ja, die Lesefunktion des Office-Produktes, ob es da dann wirklich eine Zahlungsbereitschaft gibt, die wir abschöpfen können. Und wenn es die nicht gibt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, da ja, Geld für nehmen zu wollen. Und so, nur um das mal in den Raum zu werfen, also da würde sich zum Beispiel so eine Conjoint-Analyse ja, empfehlen, anbieten. Gut, jetzt haben wir zum einen schon mal gesagt, okay, wir wollen keine Einheitspreise, sondern lieber Preisdifferenzierung. Und zum anderen, ja, kostenorientierte Preissetzung macht aufgrund der Eigenschaften von den digitalen Gütern eher weniger Sinn, eher die nachfrageorientierte. Einen Moment. Ja, okay. Eher die nachfrageorientierte Preissetzung würden wir hier anwenden. Und jetzt in der dritten Aufgabe hat der neue Geschäftsführer was ganz Tolles gelesen und sagt, dass er jetzt gerne eine nutzungsabhängige Bepreisung machen will. Was haltet ihr davon? Was entgegnet ihr dann diesem Geschäftsführer? Ja? Genau, alles komplett richtig, was du gesagt hast. Also eine nutzungsabhängige Bepreisung bei einem Basissystem, ja, scheint eher schwierig zu sein, weil dann würde ja auch vielleicht jedes Mal einfach der Nutzer, wenn er vor seinem Computer sitzt und denkt, okay, jetzt mache ich den Computer an, dann muss er ja erstmal die Entscheidung treffen, okay, will ich jetzt eigentlich dafür bezahlen, zum Beispiel, wenn wir jetzt in ja diesen Faktor als nutzungsabhängig nehmen würden. Genau, und das heißt, er müsste immer wieder seine Nutzungsgewohnheiten kontrollieren und das wäre dann eventuell für die Anwender einfach ein bisschen kritisch und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und würde behaupten, dass sich das dann auch nicht wirklich verbreitet, einfach, dass die Akzeptanz dann von den Kunden beziehungsweise den Anwendern einfach gar nicht gegeben ist. Genau, habt ihr noch Ergänzungen dazu? Okay, gut. Dann gehen wir noch mal weiter in den Aufgaben. In der Aufgabe 4 ja, stellt sich der neue Geschäftsführer, ich würde mal sagen, so ein bisschen stur und sagt, dass er das halt gar nicht wirklich jetzt alles verstanden hat und was das denn jetzt noch mal mit dieser Konsumentenrente ist und dieser nicht bedienten Nachfrage und warum eigentlich unterschiedliche Preise angeboten werden sollten. Ja? Genau, auch alles richtig. Auch hier geht es eigentlich wieder so ein bisschen um das Gleiche, was wir schon bei Aufgabe 1 gesagt haben. Ist, ja, genau, dass wir halt die Konsumentenrente möglichst gut abschöpfen möchten, unseren Gewinn maximieren möchten und natürlich möglichst hohe Nachfrage bedienen möchten, damit wir halt auch eventuell sowas, wenn wir jetzt gerade wieder auf dem Softwaremarkt sind, einfach sowas auch wie Netzeffekte für uns ausnutzen können. Genau. In der Aufgabe 5 fragt er sie dann, wie ihr es denn eigentlich rechtfertigen wollt, dass ihr von unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Preise beziehungsweise unterschiedlich viel Geld abnehmen wollt. Was habt ihr denn für einen Vorschlag für den Geschäftsführer, wie man so eine Preisdifferenzierung für das Softwareprodukt vornehmen könnte? Genau, dass wir halt Versioning betreiben, zum Beispiel Basic, Multimedia oder Professional und genau wie du gesagt hast, wo dann einfach der Funktionsumfang geringer beziehungsweise größer ausfällt und halt Leute, die zum Beispiel, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, was waren das nochmal so, genau, die zusätzlichen Funktionen für professionelle Anwender, der 0815-Nutzer ist vielleicht gar nicht daran interessiert, würde das niemals nutzen, hat entsprechend keine Zahlungsbereitschaft. Das heißt, hier können wir kein Geld verlangen, aber jemand, der wirklich in dem Bereich aktiv tätig ist und das auch zum Beispiel zur Bewältigung der täglichen Arbeitsaufgaben braucht, der ist dann auch einfach bereit, dafür also mehr Geld auszugeben und das ist genau das, was wir ausnutzen wollen, diese höhere Zahlungsbereitschaft. Genau. Hättet ihr denn noch eine Idee? Wir hatten in der Vorlesung auch darüber gesprochen, dass es eigentlich so unterschiedliche Arten von Softwareunternehmen gibt. Wenn man jetzt mal ein bisschen abschweift, hatten wir darüber geredet, dass man eigentlich nochmal unterscheiden kann zwischen Softwareunternehmen im engeren und im weiteren Sinne. Dass eigentlich im engeren Sinne die Softwareunternehmen diejenigen sind, die Software wirklich herstellen, also programmieren. Und dann gehört aber zu dem Softwaregeschäft im weiteren Sinne dann auch eigentlich noch so die Implementierung beziehungsweise das Betreiben der Systeme. Und ja, das hätte ich jetzt hier nochmal vielleicht erwähnt, dass man jetzt auch zum Beispiel den Support noch differenzieren könnte. Ja? Die Software nicht nur in einem Computer, sondern auch in den Genau, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Das wäre dann, jetzt muss ich auch, das war die Preisdifferenzierung dritten Grades. So personenbezogen oder regionenbezogen? Okay, genau, also ich meine, worauf du als erstes hinausgegangen bist, genau, hinaus wolltest, ist absolut korrekt, dass man halt unterschiedliche Preise auch nochmal abhängig von den Personengruppen macht, dass man halt zum Beispiel weiß, okay, Studenten haben halt tendenziell eher weniger Geld und entsprechend auch geringere Zahlungsbereitschaften. Wenn man aber sagt, okay, wir möchten auch, dass diese Kundengruppe von uns bedient wird, dass sich da ja unser Standard durchsetzt, dann macht das durchaus Sinn. Wir hatten dann noch weiterhin, gerade bei der gruppenbezogenen Preissetzung, nochmal angesprochen, so regionenbezogen, dass es ja auch Regionen in Deutschland gibt, zum Beispiel jetzt auch in Deutschland. Ja, nee, es gibt ja, nee, aber es gibt ja wirklich auch Internetseiten, wo dann halt die Preise unterschiedlich, berechnet werden, je nachdem, von wo der Zugriff kommt, wenn man dann zum Beispiel Bereich Königstein oder etc. gerade sich befindet, dann sind die Preise etwas höher angesetzt, als wenn man sich dann in den weniger wohlhabenden Gegenden befindet. Offenbach. Genau. Und dafür ist natürlich, aber wenn wir so eine gruppendifferenzierte Preisfestsetzung machen, ist natürlich wichtig, dass wir die unterschiedlichen Kundengruppen auch identifizieren können. Gut, in der sechsten Aufgabe geht es dann so ein bisschen um Bündelung. Da bist du ja eigentlich auch schon drauf eingegangen mit deiner Antwort. Der Geschäftsführer schlägt jetzt vor, dass wir einfach das Office-Paket und W8 gemeinsam als Bündel anbieten. Und somit wir dann halt, er hat das Ziel vor Augen, so den Marktanteil zu erhöhen. Was würdet ihr ihm entgegnen bei dieser Idee? Wie bitte? Ja, also es könnte durchaus sinnvoll sein, um die Verbreitung vom Office-Produkt zu erhöhen. Was könnte kritisch betrachtet werden? Ja. Genau, ich wiederhole es gerade nochmal für die Aufnahme. Dein Vorschlag war jetzt, dass man sagt, okay, wir bieten beide Produkte einzeln jeweils für 80 Euro an, aber wenn die Kunden sich entscheiden, beides zusammen zu kaufen, dann kostet es nicht 160 Euro, sondern das Bündel ist dann ein bisschen zu einem geringeren Preis. Genau, das könnte man natürlich auch machen. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns jetzt dir so ein Office-Produkt und dann W8 angucken, bevor wir wirklich entscheiden können, welche Strategie jetzt sinnvoll ist, müssten wir eigentlich wieder die Zahlungsbereitschaften für die einzelnen Produkte angucken. Weil wenn es dann so wäre, dass wir eine positive Korrelation zwischen der Zahlungsbereitschaft von Office und der Zahlungsbereitschaft für das W8 haben, dann heißt das ja eigentlich, dass die Leute, die Office kaufen, würden auch W8 kaufen. Und wenn die beides kaufen wollen und für beides Zahlungsbereitschaften haben, dann macht es wieder weniger Sinn, das im Bündel anzubieten. Aber natürlich auf der anderen Seite, was du ja auch gesagt hattest, wenn wir das gerade im Bündel anbieten, können wir Office verbreiten und können somit versuchen, einen Standard zu setzen und dann wieder über die Netzeffekte, ja, positiv auf unseren Umsatz, Gewinn etc. einwirken. Nochmal bitte gerade. Ja, genau, da könnte es natürlich sein, dass langsam so der Apple-Markt dann den Rest flutet. Genau, das geht dann auch schon, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das behalten wir jetzt mal für die nächste Aufgabenstellung, dieses Phänomen im Kopf. Da ging es jetzt nämlich darum, um diese mobile Version, wo jetzt die Konkurrenz uns einfach derzeit abzieht. Wir haben jetzt eine Lösung für den mobilen Sektor entworfen und überlegen jetzt, okay, wie können wir denn in diesem mobilen Sektor überhaupt Fuß fassen, weil die Konkurrenz momentan einfach wesentlich stärker ist als wir. Was wäre euer Vorschlag oder was für Ideen hättet ihr? Stich. Ja, super Idee. Also mit eine Übernahmestrategie sich schön jemanden holen, der schon Fuß gefasst hat und das ausnutzen und dann über Netzeffekte genau sich weiteren Marktanteil zu verschaffen. Auf jeden Fall. Eine andere Idee wäre natürlich auch, wenn wir jetzt mal wir hatten jetzt die ganze Zeit über direkte Netzeffekte gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, anderes Beispiel wäre, wir verschenken einfach die mobile Version, wie es jetzt zum Beispiel derzeit Apple macht, dass wir dann halt einfach den Markt damit fluten und somit versuchen, Marktanteil zu gewinnen. Was wäre denn für eine Idee, vielleicht jetzt gerade nochmal mit Fokus auf das Produkt W8, was wir jetzt auch anbieten, im Hinblick auf indirekte Netzeffekte? Du hattest vorhin eigentlich schon so ein bisschen darüber geredet. Eigentlich hast du den Vorschlag schon gemacht, glaube ich. Genau, dass wir letztlich irgendwie versuchen, indirekte Netzeffekte zu erzeugen, indem wir, wenn einfach Nutzer zum einen auf ihrem PC W8 laufen haben, dann einfach auch bestimmte Vorteile haben, wenn sie auch auf die mobile Version auf ihrem mobilen Endgerät betreiben. Genau, wenn wir da dann weitere Komplementärprodukte anbieten, die eigentlich nur dann nutzbar sind, was ja auch von diversen Anbietern häufiger die Strategie ist, dann, wie du korrekt gesagt hast, genauso können wir dann auch einfach nochmal diese mobile Version ein bisschen attraktiv machen. Wenn wir dann zum Beispiel sagen würden am Anfang, okay, wir verschenken jetzt die Version, wir machen Penetration Pricing, das entweder umsonst oder halt komplett Preis oder nur zu einem sehr geringen Preis einfach den Markt fluten mit dieser mobilen Version. Und wenn die Leute dann halt auch das normale Basissystem haben und dann sehen, okay, wenn ich beides gleich von diesem Anwender beziehe, dann habe ich einfach noch mehr Vorteil, dann habe ich noch mehr Nutzen und dann spricht das natürlich wieder für uns und wir könnten vielleicht hoffentlich einen Fuß im mobilen Markt dann fassen. Gut, das war es dann eigentlich auch schon für heute. Vielen Dank und wir sehen uns dann am Dienstag.